Ja, eigentlich möchte ich über ein richtig schönes Thema sprechen, was mein Herz ja schon so lange begeistert. Und ich glaube, nachdem ihr das heute so ein bisschen gehört habt, wird es auch euer Herz begeistern, weil wir einen begeisternden Gott haben. Es geht eigentlich gar nicht anders. Und wenn man das so sieht, was Gott tut auf dieser Welt, was er speziell auch mit Israel tut, dann kann man nur staunen und ja, total begeistert sein. Ich habe den Titel gewählt, 3000 Jahre alt und 70 Jahre jung. Bei diesem Begriff 70 Jahre Israel kommt mir das immer ein bisschen zu kurz, dass dieses Land ja schon so lange existiert und so alt ist. Und deshalb habe ich den Titel ein bisschen umgemodelt, das Wunder Israel. Ich bin sehr froh, dass Gerfried schon ein gutes Fundament gelegt hat in zwei Predigten. Und wer von euch die nicht gehört hat, ich bitte euch wirklich dringend, euch die noch anzuhören. Denn sie sind das Fundament, auf dem ich heute aufbauen möchte mit euch, wie ich heute weitergehen möchte. Und um das alles richtig zu verstehen, müsst ihr den Anfang auch gehört haben. Es ist wirklich hörenswert. Deshalb ermutige ich euch. Als zweites habe ich eine kleine Frage, da möchte ich keine Antwort jetzt von euch haben. Ich stelle diese Frage nur einmal in den Raum und wer mag, kann mir eine Antwort als E-Mail schicken oder ihr findet die Antwort in den Hauskreisen. Die Frage lautet: Ist das heutige Israel, der Staat Israel, die Fortsetzung des biblischen Israel? Fragezeichen. Keine Antwort bitte. Ist der heutige Staat Israel die Fortsetzung des biblischen Israel, wo wir ja die Geschichten alle kennen? Ich denke mal auch, dass ihr nach meinen Vorträgen die Antwort wisst. Ich werde noch eine Predigt in 2 Wochen halten. Da geht es um das Thema, was habe ich persönlich eigentlich mit Israel zu tun? Ist ja schön, dass da dieser Staat wieder ist. Das freut mich ja und auch, dass es ihnen so gut geht, freut mich. Aber was habe ich persönlich mit Israel zu tun? Darüber werden wir dann in 2 Wochen sprechen. Heute geht es eben um das Wunder Israel, das, was Gott tut an diesem Volk. Und mir ist es so ein Anliegen, wo wir sehr viel in Israel sind und diese Wunder sehen, euch diese Wunder mitzuteilen, weil das jedes Mal wieder überwältigend ist, wenn man da im Land ist und das sieht, was Gott tut. Es geht um Gott bei all dem. Ein dritter Punkt noch vor Bemerkung: Ich habe den Wolfgang dabei und er wird die Bibeltexte vorlesen, sodass ich nicht immer sprechen werde. Ihr habt auch ein bisschen Abwechslung für eure Ohren. Ja, als erstes möchte ich mit euch dieses Wort aus dem zweiten Petrusbrief lesen. Vergisst nicht, was schon die Propheten Gottes vor langer Zeit gesagt haben. Erinnert euch an die Worte unseres Herrn und Retters Jesus Christus, die euch die Apostel wiedergegeben haben. Hier wird im Petrusbrief deutlich gemacht: Achtet auf die Propheten, auf die alten Worte der Propheten. Und immer wenn im zweiten Teil der Bibel, im sogenannten Neuen Testament, von den Schriften die Rede ist, ist vom ersten Teil der Bibel die Rede, weil es ja auch noch gar nichts anderes gab. Also werden aufgefordert: Achtet auf die Propheten, was sagen die denn? Ich möchte gerne wissen, wie spät es ist in unserer Weltgeschichte. Und ich denke mal, ihr auch. Und wir wollen doch gerne wissen, wann kommt Jesus wieder? Wie lange wird es noch dauern? Was für Vorbedingungen gibt es davon? Ja, also in Israel ist überhaupt nichts ohne Wunder entstanden. Das alte Israel, das lesen wir in der Bibel, in den ganzen Geschichten, ist durch viele Zeichen und Wunder entstanden und auch der neu entstandene Staat Israel ebenfalls. Und auf diese Wunder möchte ich euch gerne aufmerksam machen. Was sagt Jesus hier? Der Feigenbaum soll euch ein Beispiel sein. Wenn seine Zweige saftig werden und die Blätter treiben, dann wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Die Jünger fragten, wenn ihr den ganzen Kontext lest, dann seht ihr, dass die Jünger fragen: Ja, okay, Jesus, übrigens haben sie Jeschua zu ihm gesagt, du wirst weggehen von dieser Welt, aber wann kommst du wieder? Was sind die Zeichen? Worauf sollen wir achten? Woran erkennen wir, dass du bald wiederkommst? Wir wollen das doch nicht verpassen. Vielleicht sollten wir auch mal so fragen: Jesus, wann kommst du wieder? Was sind die Zeichen? Ich will das nicht verpassen. Und Jesus macht aufmerksam auf den Feigenbaum. Er hat viel mit Beispielen geantwortet und seine Jünger gelehrt. Und die Jünger haben sofort verstanden, als er den Feigenbaum erwähnte, der auch ein Symbol für den jüdischen Staat ist. Und sie wussten, aha, wenn dieser jüdische Staat wieder, das ist die heutige Auslegung, wieder ein Staat wird, dann wird Jesus wiederkommen. Ich denke mal, die Erfüllung dessen, was Jesus dort meinte, konnten die Jünger gar nicht wissen, denn das Volk war noch nicht mal zerstreut. Sie waren alle noch da. Aber Jesus hat dieses gesagt: Wenn der Feigenbaum austreibt, dann achtet ganz genau auf alles, was dann passiert. Wisst ihr, und 1948, am 14. Mai, hat diese Erfüllung dieser Vorhersage begonnen. 1948. Und Jesus sagt: Wachet, passt auf, achtet auf jedes Zeichen. Alles ist wichtig für euch und für meine Rückkehr. Es gibt wichtige Zeichen für die Endzeit, und eins davon ist eben das Volk Israel einmal als neu gegründeter Staat und dann auch, wie die Wüste zum Leben erweckt. Und das ist ein Thema, das begeistert mich immer wieder, wenn ich über die Wüste in Israel spreche, zu sehen, wie diese Wüste sich verändert. Davon werde ich euch auch einige Fotos zeigen. David Ben-Gurion hat gesagt: Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Also es gehört durchaus zu einem realistischen Menschen, der mit beiden Beinen auf der Erde steht, dass er an Wunder glaubt. Wolfgang und ich waren ja jetzt im April in Israel. Dort feierte man den Unabhängigkeitstag am 19. April. Und wir haben in der Stadt Netanya gefeiert. Stellt euch mal unseren Jahnplatz vor. So groß war da der Platz in Netanya. Die hatten drei riesige Bühnen, wo richtig die Post abging, mit dicken Boxen. Drei Bühnen auf diesem Jahnplatz, stellt euch mal vor. Und eine Bühne davon, da waren die orthodoxen Juden. Die haben Lobpreis gemacht, da können wir noch was von lernen. Die können tanzen, die bewegen sich, die sind so voller Begeisterung. Stundenlang war da Lobpreis, der wechselte sich ab mit feurigen Predigten. Und da dachte ich: Heieiei, wie wäre das beim Leinewebermarkt, mal eine Bühne von der Allianz Bielefeld, und wir machen dort Lobpreis und wir hören feurige Predigten. Hat mich sehr inspiriert, wäre vielleicht mal etwas zum Nachdenken, ob wir das nicht nachmachen können. So ist das in Israel, das ging da stundenlang, die wurden gar nicht müde. Sehr beeindruckend war das. Gerade mal ein paar Landkarten. Wenn ihr die Länder lest, von denen Israel umgeben ist, dann brauche ich euch nicht erklären, dass es da Schwierigkeiten gibt. Hier nochmal ein kleiner Größenvergleich, zu verstehen, wie klein dieses Land ist, um das sich so viel dreht, das ständig in der Zeitung ist, in den Nachrichten erwähnt wird, das so viele UNO-Resolutionen bekommt wie kein anderes Land auf dieser Welt. Das ist Israel. Darüber möchte ich mit euch sprechen. Und zwar möchte ich nochmal etwas zurückgehen. Gerfried hat das sehr ausführlich schon erwähnt. Ich werde es nur streifen. Und zwar das Wunder Gottes, das mit einem Mann begann, der einfach, wie soll ich sagen, mutig genug war, verrückt genug war, auf Gottes Stimme zu hören und Gott zu vertrauen. Wolfgang, liest du mal bitte.
Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus von deinem Land und von deiner Verwandtschaft und von deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen will. So will ich dich zu einem großen Volke machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dir fluchen, und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden.
Gott spricht hier etwas zu Abraham, was wir sehen, was bis heute Gültigkeit hat. Gott sagt, schließt einen Bund mit Abraham, er verspricht ihm Segen, Und er sagt, durch dich will ich die ganze Welt segnen. Und ihr werdet heute noch staunen, wie viel wir von diesem Segen erleben in unserem täglichen Leben, wovon wir gar keine Ahnung haben. Ich will euch zeigen, dass dieser Bibelvers, der 4000 Jahre alt ist, immer noch stimmt und immer noch zu sehen ist und man überhaupt nicht sagen kann, na ja, wir leben heute ja im Jahr 2018, das müssen wir ein bisschen entspannter sehen und so. Nein, genau so erfüllt es sich. Übrigens auch dieser Satz, wo Gott sagt, ich werde verfluchen, wer denjenigen, der gering von dir spricht, steht es im Hebräischen eigentlich da. Man muss nicht erst Israel verfluchen, um mit Gott ein Problem zu haben, sondern es reicht, wenn man geringschätzig über Israel redet. Das ist dieser Weg, den Abraham damals gegangen ist, da will ich nicht weiter drauf eingehen. Noch ein Vers, Wolfgang.
Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir durch alle Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deine Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deine Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz. Und ich werde ihnen Gott sein.
Drei ganz wichtige Dinge möchte ich euch aufmerksam machen. Einmal spricht Gott von einem ewigen Bund. Wie lange dauert denn ewig? Ziemlich lang. Okay, da sind wir uns einig. Dann ist hier die Rede von dem ganzen Land Kanaan zum ewigen Besitz, ohne Wenn und Aber. Und zu einem, ja, mit einem ewigen Bund. Ach, das war die nächste Zeile schon. Okay, also Gott wiederholt das hier und ich ermutige euch sehr, dieses Kapitel mal, 1. Mose Kapitel 16, komplett durchzulesen. Denn jetzt, Abraham hatte inzwischen den Ismael. Ismael war 12 oder 13 Jahre und Gott besucht jetzt den Abraham und sagt, Abraham, gute Nachricht, endlich wirst du einen Sohn bekommen. Diesen Exkurs mache ich jetzt für unsere Besucher in der Gemeinde, die aus arabischen Ländern kommen oder die eben mit dem Thema Israel ein Problem haben, die einen muslimischen Hintergrund haben. Deshalb füge ich das jetzt mit ein, aber ich denke, es ist auch für uns sehr, sehr interessant. Also, Abraham diskutiert mit Gott und sagt, schön, dass du mir jetzt noch einen Sohn versprichst, aber schau mal, hier steht Ismael, ist doch ein toller Junge geworden und ich liebe Ismael, er ist mein Ein und Alles. Herr, kümmere dich mal um den Rest der Welt, Germanien zum Beispiel da oben oder wie die da alle heißen. Kümmere dich doch mal um diese Länder. Für mich und Sarah ist alles Paletti. Wir haben einen Sohn, vielen Dank. Schön, sagt Gott. Ich finde das toll, wie Abraham mit Gott diskutiert. Gott hält das aus, wir können mit Gott diskutieren. Und Gott nimmt das auch sehr ernst, was Abraham da sagt und dann antwortet Gott.
Da sprach Gott, nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Und für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und über alle Maßen mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich will ihn zum großen Volk machen. Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir ja Sarah gebären soll, um diese Zeit im nächsten Jahr.
Ich glaube, dass an dieser Stelle ein riesengroßes Missverständnis vielleicht sogar die ganze Menschheitsgeschichte erfasst hat, zumindest mal die arabische Welt erfasst hat. Denn sie lesen hier in diesen Versen, oder auch viele Christen lesen in diesen Versen, ja, siehste, die Juden sind ja besser, deshalb hat Gott sie erwählt, immer die Juden. Ich übertreibe das jetzt einmal, um das deutlich zu machen, worum es hier geht. Es geht in diesen Versen und diesem Gespräch zwischen Gott und Abraham nicht um Bevorzugung des jüdischen Volkes, sondern um Berufung. Ein ganz großer Unterschied, und den möchte ich in euer Herz brennen. Gott hat niemals gesagt, dass das jüdische Volk besser ist. Er hat auch an keiner Stelle hier gesagt, dass Isaak besser sein würde, als Ismael ist. Er hat nur eine Berufung auf diesem Isaak, mehr nicht. Und diese Berufung soll dann der ganzen Welt zugutekommen, auch dem Ismael und seinen Nachkommen. Und Gott hat Ismael immens gesegnet. Wir sehen die reichen Erdölstaaten. Ich brauche dazu nicht viel sagen. Es wäre ganz viel Geld da. Es müsste niemand hungern. Es wäre eigentlich alles gut. Also noch einmal, indem Gott Abraham, Isaak und Jakob beruft, sagt er nicht, dass die arabische Welt wertlos ist. Überhaupt nicht. Gott liebt diese Menschen ganz genauso wie das jüdische Volk. Also es ist keine Bevorzugung der Nachkommen Abraham, Isaak und Jakobs, sondern eine Berufung. Darum geht es. Das hier ist ein Berg in Samaria, der sogenannten Westbank. Auf diesem Berg Elon Moreh hat Abraham gestanden und hat sich das ganze Land angeguckt und wuchs immer mehr in diesen Auftrag Gottes hinein. Ich habe hier nochmal eine ganz kurze Grafik, damit das wirklich ganz fest ist in unseren Herzen. Ich muss alles immer visuell sehen. Ihr seht hier, dass der Abraham-Bund ein durchgängiger Bund ist, der niemals aufhört. Seht ihr das rote Kreuz auch? Okay, ich kann das hier ganz schlecht sehen. Also der Abraham-Bund hier nochmal ist ein ewiger Bund. Wenn die Bibel jetzt vom alten Bund spricht, dann meint sie unten diesen Bund, den Mosebund, und da seht ihr dann das rote Kreuz, und das rote Kreuz bringt diesen Bund von Mose in unsere Herzen. Und wir merken einfach, ich möchte gerne in den Wegen Gottes gehen. Das läuft einfach so von alleine. Okay, das war nur noch mal ein kurzer Rückblick. Wie gesagt, darüber hat Gerfried ausführlich gesprochen. Bitte hört es euch an. Ich möchte jetzt zu einem etwas moderneren Wunder kommen, und zwar das Wunder, das zur Staatsgründung führte, 1897. Am 29. August, an diesem Tag, hat Theodor Herzl die Juden in Europa zusammengerufen nach Basel zu dem ersten Zionistenkongress. Irgendwo haben viele Juden damals in ihrem Herzen gespürt, es ist Zeit, nach Hause zu gehen, nach Palästina, so hieß das Land damals. Lass uns doch zurückgehen in unser Land, es wird hier nichts mit uns in Europa. Die Pogrome wurden immer stärker, lasst uns weitergehen. Und Herzl, stellt euch das jetzt mal echt vor, Herzl hat das Buch Der Judenstaat geschrieben. Da hat er ein komplettes Konzept für den nicht existierenden jüdischen Staat entwickelt. Über Sozialsystem, Krankensystem, Schulen, Krankenhäuser, alles, die Politik, alles hat er darin aufgeschrieben, wie dieser Staat funktionieren sollte. Hä? Also was ist das für ein Mann, der so etwas macht? So viel Zeit investiert für etwas, was überhaupt nicht da ist.
Ich will beten, dass das Wirklichkeit wird, dass der Gott Israels und auch der Gott der Christen sich durch Israel und seinem Handeln an diesem Volk der Welt offenbaren kann, als liebender Vater, barmherziger Gott, der heilig ist und dessen Treue kein Ende hat. Heute habe ich in Basel das Fundament für den jüdischen Staat gelegt. Vielleicht in 5 Jahren, aber ganz bestimmt in 50 Jahren wird es jeder sehen. Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen.
Man muss sich das vorstellen, 1897. Und für diese Vision hat Herzl sein Leben gegeben. Er ist sehr früh gestorben, eigentlich an Überarbeitung. Er hat alles da reingesteckt, die Juden zu mobilisieren, auszuwandern nach Palästina. Und viele haben es tatsächlich getan. Vor ein paar Jahren waren wir im Herzl-Museum und haben uns das alles angeschaut. Und da war auf einmal in meinem Herzen: Herr, war vielleicht Herzl ein Prophet, den du geschickt hast? Wenn die Juden damals gehört hätten, hätte es gar keinen Holocaust gegeben. Wow. Also es ist schon gigantisch, was Gott tut auf dieser Welt. Und er konnte diesen Mann benutzen, um etwas anzustoßen, was dann ja auch Wirklichkeit wurde. 51 Jahre später, nachdem Herzl das gesagt hatte, war der jüdische Staat geboren und man konnte das Land sehen. Auch dieses, wenn ihr wollt, ist es kein Märchen. Das sagt man ganz oft in Israel. Das ist eine Redewendung. Die Wunder Gottes fallen selten vom Himmel. Meistens sind sie um uns herum und wir müssen sie ergreifen und annehmen, auch in unserem persönlichen Leben. Wenn du auf ein Wunder wartest, achte darauf, was um dich herum passiert. Nimm das an, was Gott dir gibt. Mach etwas davon. Es hat die Juden viel Schweiß gekostet, in dieses Wunder hineinzutreten. Auf diesem Zionistenkongress mussten sie ja eine Fahne haben und das ist übrigens die Vorlage, also der Talit, der jüdische Talit für die israelische Fahne, die wir heute haben. Ja, und dann kam das Wunder der Staatsgründung. Das ist passiert, weil es einmal diesen Lord Balfour gab, ein Brite, der von der Bibel her gesehen hat, es ist Zeit für die Juden nach Hause zu gehen. Der Geist Gottes hat das betont in vielen Menschen der damaligen Zeit, die hören wollten, was der Geist Gottes der Gemeinde sagt. Und Balfour hat dann dafür gesorgt, dass die Juden eine Heimstätte wieder hatten, dass sie zurückgehen durften nach Palästina. Das war damals abgesegnet vom Völkerbund. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, dazu gibt es den Israel-Grundkurs. Und dann gibt es in Tel Aviv diese Independence Hall, diese Halle, wo damals dieser Staat ausgerufen wurde von Ben-Gurion. Das war ein unglaublicher Tag, der 14. Mai 1948. Das war der Tag, wo die Briten gesagt haben, okay, okay, ihr da unten, macht mal euer Ding, wir gehen jetzt, wir geben unser Mandat zurück und ihr könnt jetzt sehen, ruckelt euch mal zurecht. Und die Briten sind an dem 14. Mai abgezogen. Jetzt waren die Juden mit den arabischen Nachbarn alleine auf sich gestellt. Es gab noch keinen Staat, es ging alles drunter und drüber. Und Ben-Gurion wusste, heute muss der Staat gegründet werden. Nicht morgen, da ist Schabbat. Gestern ging noch nicht, da waren die Briten noch da. Heute muss er gegründet sein, denn die arabischen Länder hatten alle schon den Krieg erklärt, sobald die Briten weg sind. Das war dieser Freitag. Morgens war Ben-Gurion noch auf dem Feld im Negev. Mittag schnell nach Hause umziehen, duschen, ein bisschen Deo, ab nach Tel Aviv und mal schnell den Staat gründen. 16 Uhr fing das an. Ohne Blumenschmuck, ohne Kinderchor, ohne irgendwie was Nettes. Einfach nur schnell. Leute, es muss ganz schnell geschehen. Gleich beginnt der Schabbat und dann werden die orthodoxen Juden unsere Staatsgründung nicht anerkennen. Also, schnell den Staat gründen. Und wie sagt Jesaja?
Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Ward ein Land an einem Tage geboren? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren.
Alles steht schon in der Bibel. Auch das, was jetzt noch nicht ist, was wir noch nicht sehen, steht schon in der Bibel. Die israelische Nationalhymne, die immer im Exil haben die Juden Trauer ausgedrückt, weil sie nicht in Israel leben konnten, in ihrem Land, und haben immer gegen Jerusalem gebetet und Jerusalem war immer ihre Sehnsucht. 2000 Jahre lang, wo sie waren, haben sie auch immer für Regen für Israel gebetet. Der kam dann leider in Deutschland nieder. Ja, wir schauen uns das nächste Wunder an. Das ist ein gigantisches Wunder. Das begeistert mich auch. Das Wunder der Rückkehr der Juden.
Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her. Und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Und sage zu ihnen, so spricht Gott, der Herr. Seht, ich will die Kinder Israel aus den Nationen, unter welche sie gekommen sind, zurückholen und sie von überall her sammeln und sie in ihr Land führen und sie im Lande auf den Bergen Israels zu einem einzigen Volke machen. Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas, sammeln von den vier Enden der Erde.
Es gibt noch viel mehr Prophezeiungen zu diesem Thema. Ich habe nur drei ausgewählt und ich habe auch welche ausgewählt, die deutlich machen, es geht um Nord, um Süd, Ost und West, nicht um die Rückführung aus Babylon, wovon die Bibel ja auch spricht. Und wir erleben das, seit 100 Jahren erleben wir das in gigantischer Art und Weise, wie die Juden zurückkommen aus allen Teilen der Welt. Das ist wirklich unglaublich. Ich weiß nicht, in den 70er oder 80er Jahren gab es ein Buch, Der zweite Exodus von Steve Lytle. Hat das jemand von euch gelesen oder kennt das jemand? Ja, so ganz vereinzelt welche. Als ich das damals las, da dachte ich, oh nein, muss das sein? Muss man sowas gleich in ein Buch schreiben? Und dann kann man wieder sagen, ja, die Charismatiker, siehst du, die versprechen immer Sachen und dann passiert es nicht. Das ist Wirklichkeit geworden. Steve Lytle hat in dem Buch gesagt, eben, das war lange vor dem Zusammenbruch des Kommunismus, dass eine große Auswanderung russischer Juden passieren wird. Und er schreibt dann in seinem Buch, welchen Weg sie nehmen würden nach Palästina. Wahnsinnig, beziehungsweise Israel dann ja schon. Unglaublich. Ich glaube, dass wir als Deutsche unsere Wiedervereinigung haben, weil die russischen Juden auswandern mussten. Es war Gottes Zeit. Es ist Gottes Zeit, sein Volk zurückzubringen nach Israel.
Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt und will euch in euer Land setzen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Hesekiel 37, 11 bis 14.
Wenn wir in Israel sind, haben wir dort auch sehr viele säkulare Freunde. Und dann sage ich ihnen sehr oft, wisst ihr, ihr selber und euer Wohnen in diesem Land ist für mich der größte Beweis, dass Gott lebt und dass die Bibel wahr ist. Denn all das wurde 2500 Jahre vorausgesagt. Und es kommt so präzise bei diesen letzten Versen, da denken wir doch sofort an den Holocaust, an die Gräber, die man jetzt alle so entdeckt, an das Schreckliche, was passiert ist. Überall sehen wir in der Bibel, wie Gott es nicht verbirgt, was er tut. Er sagt es deutlich und er möchte, dass wir mitarbeiten, dass wir das sehen, dass wir merken, in welcher Zeit wir leben. Ich mache mal etwas schneller. Hier einige unserer Freunde, die eben aus allen Ländern kommen, Rumänien, Polen, Juden aus über 120 Ländern sind nach Israel eingewandert und immer noch kommen sie. Zurzeit kommt der Stamm Manasse aus Indien zurück nach Israel und leider wegen steigendem Antisemitismus wandern die Juden aus Frankreich nach Israel ein. Jetzt kommt das nächste große Wunder, was ich so liebe, die Wüste blüht. Der Negev ist wirklich eine Wüste. Da, als die ersten Juden zurückkamen, kann man schon ungefähr sagen, 90% des Landes Palästina damals war Wüste. Entweder Steine oder Sand oder malariaverseuchte Sümpfe. Es war kaum Ackerland da, kaum etwas, womit man etwas machen konnte.
Und ich will das Gefängnis meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte wieder aufbauen und darin wohnen, Weinberge pflanzen und deren Wein trinken, Gärten anlegen und deren Früchte genießen. Und ich will sie einpflanzen in ihr Land, dass sie aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden sollen, spricht der Herr, dein Gott.
Die Städte werden wieder aufgebaut, die Weinberge werden wieder angelegt, Früchte werden kultiviert, alles wird wieder gut werden, sagt der Prophet Amos und genau so ist es gekommen. Wir sehen hier, wie die ersten Pioniere angefangen haben, Ich weiß nicht, ob ihr das Gestrüpp da so erahnen könnt. Also ich hätte keine Lust zu diesem Job, muss ich ehrlich sagen, hier dieses Land urbar zu machen. Aber sie haben es hingekriegt. Und sie durften hier in Europa ja niemals Landwirte sein und waren jetzt in eine Situation geworfen, wo sie Landwirte sein mussten. Unglaublich, was sich dort getan hat. Fremde werden dann sogar kommen und eure Herden weiden und Ausländer werden eure Ackerleute sein. 1974 waren wir in Israel und haben diese Prophetie erfüllt. Das wurde mir jetzt vor kurzem mal deutlich. Alles steht in der Bibel. Also unsere jungen Leute, wenn ihr mal einen tollen Praktikumsplatz sucht, sprecht Manuel Linde an, der kann euch viel dazu sagen. Immer noch kommen junge Leute und helfen diesem Volk beim Aufbau. Hier ein kleines Helfen bei der Weinlese bei David und Lea Ortiz in Ariel. Und diesen Vers liebe ich. Wolfgang?
Es wird einst dazu kommen, dass Jakob wurzeln und Israel blühen und grünen wird, dass sie den Erdkreis mit Früchten erfüllen.
Lies noch mal.
Israel blühen und grünen wird, dass sie den Erdkreis mit Früchten erfüllen.
Das hat Jesaja gesagt. Jesaja, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Haben die Leute vielleicht damals zu ihm gesagt. Nun bleibt mal schön auf dem Teppich. Immer ihr Propheten, ihr hebt dann immer so ab und sagt solche verrückten Dinge. Aber Geschwister, genau so ist es. Israel erfüllt den Erdkreis mit seinen Früchten oder mit ihren Früchten, wie immer es heißt. Wir werden das gleich sehen. Ich finde es gigantisch. Das nächste Mal, wenn ihr einkaufen geht, achtet doch mal auf das Etikett, woher etwas kommt. Die Frühkartoffeln zum Beispiel kommen zurzeit teilweise aus Israel. Und dann denkt mal an diese Prophetie. Denkt mal daran, an wie treu Gott ist. Und denkt daran, wenn er mit seinem Volk treu war, dann wird er auch mit mir treu sein. Die Gewissheit habe ich von tiefstem Herzen. Er gibt nicht auf.
Ihr aber, Berge Israels, lasst euer Laub sprossen und traget eure Frucht für mein Volk Israel. Denn bald sollen sie heimkehren. Denn seht, ich komme zu euch und wende mich wieder zu euch, dass ihr angebaut und besät werdet. Hesekiel 36, 8 bis 10.
Hier, das ist ein Gewächshaus aus dem Negev, aus der Wüste, wo wirklich eigentlich nichts wachsen würde. Denn die Taktik ist, nicht offene Felder zu haben im Negev, in dieser Wüste, sondern Gewächshäuser. Riesige Gewächshäuser, die sind wasserdurchlässig, der Tau kommt rein, aber kein Insekt, keine Laus schafft es in dieses Gewächshaus. Deshalb sind die Sachen zum großen Teil bio. Sie werden mit Traktoren geerntet, so groß wird alles. Hier, das sind Cherry-Tomaten. Da wird nur eine lange Furche gegraben, die wird mit Erde aufgefüllt, mit diesem israelischen
Tröpfchenbewässerung,
mit dieser Röhre, sodass immer das Wasser genau an der Tomatenpflanze ist und man möglichst wenig Wasser braucht. Und so wird dann das ganze Gewächshaus bewässert. Diese Pflanzen werden 15 Meter hoch, die werden unten wie Gartenschläuche dann, was abgeerntet ist. Also man muss es sehen, man kann es gar nicht glauben. Das in der Wüste, und dieses Land ist ja jetzt erst 70 Jahre alt, wie kann man so etwas so schaffen? Übrigens ist die Cherry-Tomate auch eine israelische Erfindung, eine Züchtung aus Israel. Hier seht ihr etwas. Und hier seht ihr ein Kibbutz und außenrum die ganzen Gewächshäuser. Wisst ihr, ihr werdet jetzt sagen, ja, hältst du jetzt einen Vortrag über Landwirtschaft oder hast du eine Predigt über die Wunder Gottes? Wir neigen manchmal dazu, dass wir so geistlich werden. So irgendwie, als ob das normale Leben gar nicht mehr lebenswert ist, sondern nur noch, wenn ich auf Wolke 7 bin. Und Gott ist ein Gott jetzt, hier, bei meiner Arbeit, bei dem, was ich tue, wo ich Schwierigkeiten habe, wo ich krank bin. Da ist er Gott, mittendrin in meinem Alltag. Und deshalb ist dieses Landwirtschaftsfoto, wie ihr es vielleicht jetzt empfindet, ein Beweis der Güte und der Größe Gottes. Und diese Gewächshäuser ziehen sich sehr weit in den Negev rein, riesige Ansammlung von diesen Gewächshäusern, wo wir dann die Früchte kaufen können. Hier Blumen für die Welt und auf der anderen Seite Hightech für die Welt. Na? Oh. Er braucht ein bisschen länger. Okay, dieses hier wollte ich euch zeigen. Keiner von euch oder kaum ganz wenige von uns werden ohne Handy hier sein. Das Handy ist eine israelische Erfindung. Der USB-Stick, die Chips in euren Geräten, die ihr habt, sind israelische Erfindung. Alle Computerfirmen lassen in Israel entwickeln. Windows wird in Israel entwickelt, Intel. Die ganzen großen Firmen, die Firma Beckhoff von unseren Meyers lässt in Israel entwickeln, Telekom, VW jetzt, alle lassen in Israel entwickeln. Die Software für unsere Computer, die Firewall, wird dort entwickelt. Israel ist die Nummer zwei in Hightech in so kurzer Zeit. Bitte habt doch mal vor Augen, dass dieser Staat jetzt erst 70 Jahre wieder am Start ist, vorher gar nicht da war. Ich möchte das erzählen, nicht um mit Israel anzugeben, sondern mit unserem Gott anzugeben. Auf ihn kann man sich verlassen. Ich sehe das an Israel. Und wann immer ich entmutigt bin, schaue ich mir an, was Gott dort tut. Und dann merke ich, ja, ja, und sie machen auch nicht alles richtig. Ich mache auch nicht alles richtig. Deshalb kann ich dir vertrauen. Du gibst sie nicht auf und du gibst mich nicht auf. Ich kann weitergehen mit dir. Das überschlage ich jetzt hier. Ah, der Vers ist aber eigentlich sehr schön im... Ja, egal, zu knapp die Zeit. Das ist ein Kibbutz, ein See, mitten im Negev. Also es ist ein Wunder, wenn man das so sieht. Das Wunder des Aufbaus.
Sie werden die alten Trümmer aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die zerstörten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht Wüste gelegen haben.
Das ist die Gründung von Tel Aviv, 1909. Heute. Das ist die Küstenstadt, einige Küstenstädte, Herzliya. Heute. Ra'anana. Heute. Das ist das Karmelgebirge, Haifa. Heute. Seht ihr diesen überschwänglichen Reichtum der Güte Gottes in diesem Volk? Gott sagt doch, ich werde euch segnen, damit die ganze Welt das sieht. Die Welt soll sehen, dass ich ein verlässlicher Gott bin. Deshalb segne ich euch, damit die Welt das sieht. Und ich bin so enttäuscht, wenn noch nicht mal die Christen das sehen. Deshalb ist es mir so ein Anliegen, euch richtig so an die Hand zu nehmen und euch das zu zeigen, wie groß unser Gott ist. Auch das Wunder der Sprache. Man hat ja nur noch in den Synagogen Hebräisch gesprochen, ansonsten gab es die Sprache nicht mehr.
So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Man wird dies Wort, den Speech, wieder sagen im Lande Juda und in seinen Städten, wenn ich ihr Geschick wenden werde. Der Herr segne dich, du Wohnung der Gerechtigkeit, du heiliger Berg.
Dieser Mann, Ben Jehuda, den wir eben gesehen haben, na, vielleicht lesen wir das gerade noch.
In jenen Tagen war mir, als habe sich der Himmel plötzlich geöffnet und ein helles weißes Licht strahlte vor meinen Augen und eine mächtige innere Stimme tönte plötzlich in meinen Ohren, die Wiedergeburt Israels im Lande meiner Väter.
Dieser Mann ist auch einer der Glaubenshelden. Wie er das hingekriegt hat, diese Sprache wieder zum Leben zu erwecken, das ist nicht von heute auf morgen gegangen. Er hat gegen alle möglichen Konventionen dabei verstoßen, denn die Juden, die orthodoxen Juden, wollten gar nicht, dass diese Sprache wieder gesprochen wird. Es war für sie eine heilige Sprache geworden. Trotzdem, es ist passiert. Er hat sein ganzes Leben dafür gegeben und er wusste, ich muss das tun. Da ist ein Druck in mir. Da sagt eine Stimme in mir, mach das. Wenn Gott dir so etwas aufträgt und du merkst, du hast eine Last für etwas, Lass das nicht los, lass das nicht los. Gott will was tun mit dir. Er will uns benutzen. Er hat diesen Mann benutzt. Und Ben-Jehuda war jetzt nicht als unglaublich gläubiger Mann bekannt, gar nicht. Er hat aber auf die Stimme in seinem Herzen gehört, wie Abraham damals auch. Das Verhältnis zu Gott hat sich dann ja erst entwickelt bei Abraham. Das könnt ihr jetzt leider nicht lesen, weil es ja hebräisch ist. Aber das könnt ihr nicht lesen. Okay, das Wunder der Bewahrung. Gott hat sein Volk immer bewahrt. Selbst wir jetzt, als wir im April in Israel waren, haben solch ein Wunder erlebt. All diese Kriege musste Israel, während all das andere in Entwicklung war, die Städte aufgebaut wurden, die Wüste urbar gemacht wurde, waren zwischendrin immer noch mal diese Kriege. Alles Kriege, die Israel nicht wollte, in die sie reingezogen wurden und sich dem stellen mussten und viel federn lassen mussten in diesen Kriegen. Aber Gott hat sein Volk immer bewahrt. Es gibt unglaubliche Geschichten für die Wunder Gottes, gerade in diesen Kriegen. Der Gaza-Krieg 1991, war der 91? Irak-Krieg 1991. Gigantisch, was da an Wundern passiert ist. Damals wurden 38 Skat-Raketen auf Israel gefeuert. Normalerweise hätten da Tausende von Israelis sterben müssen. Keiner ist gestorben. So viele Zufälle, die Gott arrangiert hat, wo Häuser leer waren, kein Mensch da war, jeder hat seinen Freund besucht, zufällig. Und das Haus wurde dann von einer Bombe getroffen. Gott hat sein Volk unglaublich bewahrt und er hat seine Hände in allem, in unserem Leben und an ihm geht nichts vorbei, das dürfen wir wissen. Wir selber haben das Wunder erlebt, als wir im April in Netanya waren. Ihr habt in den Medien gehört von diesen Unruhen entlang des Gazastreifens mit diesen brennenden Reifen und dieses Ganze. Übrigens dauern diese Unruhen an. Seit damals bis jetzt werden täglich Raketen geschossen, inzwischen Feuerdrachen, die dann Felder anzünden. Egal. In dieser Woche, als wir da waren, wurde ein weiterer Tunnel entdeckt. Ein Riesentunnel, durch den Fahrzeuge gefahren wären. Gott sei Dank hat Israel den eine Woche vor dem Unabhängigkeitstag, vor diesen großen Feierlichkeiten entdeckt. An einem anderen Checkpoint hat man ein Auto angehalten und das Autodach oben war doppelt voll mit Munition und Dingen, die das jüdische Volk zerstören wollten. In Verhören hat man dann herausgefunden, dass für diesen 19. April in der Stadt Netanya unter anderem ein großes Attentat geplant war, wo eben dieser Tunnel gebraucht wurde und diese Munition und die Welt abgelenkt werden sollte von dem, was wirklich passierte auf diese brennenden Autoreifen. Wir sehen, wie Gott sein Volk bewahrt. Ich mache mir keine Sorge um Israel, ich mache mir Sorgen um Europa. Um unsere Reaktion zu Israel. Das Wunder Jerusalem, das werde ich jetzt nur streifen. Die Propheten sprechen davon, dass Jerusalem zertreten sein wird. Also die Heiden werden diese Stadt, in dieser Stadt wohnen, nicht Juden heißt Heiden, bis die Zeiten erfüllt sind. Denkt auch wieder an den Feigenbaum. Und 1967, in diesem Sechstagekrieg, hat Israel Jerusalem, also die Altstadt von Jerusalem, zurückerobert und konnte erstmalig nach 2000 Jahren wieder an die Klagemauer zum Beten. Unglaublich, was das für ein Moment war bei dem jüdischen Volk, wenn man da Originalaufnahmen hört, dann bekommt man eine Gänsehaut. Und die Propheten sagen es genau voraus. Sie sagen, die Völker ringsrum werden in Jerusalem einen Taumelbecher sehen. Sie sind berauscht. Was erleben wir denn heute? Und weiter wird dann gesagt, dass die ganze Welt versucht, diesen Laststein Jerusalem zu behandeln, sich mit diesem Thema zu befassen und das Problem zu lösen. Und die ganze Welt wird sich blutige Hände holen, denn Gott hat bestimmte Dinge vorausgesagt und zugeordnet. Und denkt daran, dieses Volk hat eine Berufung, keine Bevorzugung. In Israel hört man oft den Spruch, Herr, kannst du dir nicht mal ein anderes Volk aussuchen zur Abwechslung? Uns reicht's. Also das Wunder mit Jerusalem. Es ist etwas Besonderes, da zu stehen und zu wissen, Herr, das ist alles wieder Wirklichkeit geworden. Du bist da lang gegangen vor 2000 Jahren und dann ist alles wie im Dornröschenschlaf in eine große Wüste, ja, in einer Wüste versunken. Kein Mensch wollte mehr, kaum noch Menschen wollten in diesem Land leben oder in dieser Stadt leben. Und jetzt blüht alles in nur so kurzer Zeit. Das ist für mich nicht zu fassen, wenn ich an den Berliner Flughafen denke. Gott sagt zum jüdischen Volk, unauflöschlich oder unauslöschlich habe ich deinen Namen in meine Handflächen geschrieben. Und deine Mauern sind immer vor mir. Ich sehe dich. Das sagt Gott zum jüdischen Volk. Als Ermutigung, einfach in dem Leid, durch das man manchmal gehen muss, auch wir, dass man weiß, Herr, du hast, das, nehmt das bitte persönlich für euch mit nach Hause, du hast meinen Namen in deine Handflächen geschrieben. Und so wie du dich an deinem jüdischen Volk dazu stellst, so tust du das auch bei mir. Ich kann mich auf dich verlassen. Ein Jude, der an der Klagemauer betet, er hat eine Dreierkonferenz. Ja, das werden wir nicht lesen. Es ist Hesekiel 37, ihr könnt das zu Hause mal in Ruhe durchlesen, wo Gott sagt, und wenn ich euch alle wieder gesammelt habe, wenn das Israel wieder etabliert ist, dann werde ich meinen Geist auf euch geben und euch lebendig machen. Und das ist das, was man jetzt sieht in Israel, wie es geschieht. Das ist eine messianische Gemeinde in Tel Aviv. Es gibt inzwischen 300 Hauskirchen beziehungsweise an Jeschua-Gläubige messianische Gemeinden in Israel. Und man schätzt die Zahl der messianisch Gläubigen auf 30.000. 1948 war niemand da, also eine gigantische Entwicklung und sie geht weiter. Da ist richtig was los in Israel. Übrigens sind in diesen Gemeinden sehr oft Araber und Juden miteinander zusammen. Und sie wissen, wir haben einen Weg, wir haben einen Gott und wir wollen diesem Gott dienen. Und wenn Gott Israel segnet, dann wissen die arabischen Gläubigen, wow, da sind wir mit eingeschlossen. Und wir auch.
Zu der Zeit...
Ja, warte mal. Das möchte ich gerne zum Schluss noch mit euch vorlesen. Das ist das Letzte jetzt, entschuldigt. Weil es etwas ist, was noch nicht aussteht, wofür wir beten können und etwas, worauf ich mich wahnsinnig freue, dass es kommt.
Etwas, was noch aussteht. Zu der Zeit wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien, dass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen. Und die Ägypter samt den Assyrern werden dem Herrn dienen. Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein mit Ägypten und Assyrien, ein Segen mitten auf Erden. Denn der Herr Zebaoth wird sie segnen und sprechen, gesegnet bist du, Ägypten und mein Volk, und du, Assur, meiner Hände Werk, und du, Israel, mein Erbe.
Alles dreis ist wunderschön. Erbteil zu sehen ist schön. Seiner Hände Werk zu sein ist schön. Es ist alles wunderbar. Denkt euch mal Kairo und Damaskus. Oder denkt euch noch etwas größer. Denkt euch das 1040-Fenster bei dieser Prophetie. All diese Länder, die jetzt so versinken im Chaos, sie werden einmal mit uns zusammen, mit dem jüdischen Volk zusammen, den Gott Israels, Yahweh, anbeten und Jeschua erheben. Das wird kommen, Geschwister. Und das weiß ich deshalb so genau, weil Gott das andere auch alles gemacht hat. Wieso sollte er denn jetzt hier aufhören und das nicht Wirklichkeit werden lassen? Und wenn man das weiß, vielleicht kann man dann eine Ahnung davon kriegen, von dem geistlichen Kampf, in dem wir zurzeit hier stehen, was den Islam betrifft. Wirklich, Gott ist dabei und er tut große Dinge. Lasst uns beten für Israel. Lasst uns Israel segnen. Und wenn immer du einkaufen gehst, guck doch mal nach, woher etwas kommt. Lasst uns dieses Volk segnen. Lasst uns nicht aufhören, Israel Frieden und Glück zu wünschen. Und lasst uns beten für Erweckung und für die Erfüllung dieser Prophetie aus Jesaja 19. Gott hat wirklich Großes vor und er braucht dich und mich. Er braucht unsere Gebete, er braucht vielleicht auch manchmal unsere Kraft, um das zu tun, was er vorhat.